Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen beim The Pod Magazin Nummer 151. Seit der letzten Folge sind wegen meines Urlaubs drei ereignisreiche Wochen vergangen und auch noch eine große Spielemesse begann in Köln, die Gamescom. Wie gut, dass hier kein Produkt- und Ankündigungsjournalismus stattfindet, sonst hätte ich viel zu viel zu tun. Und über die Gamescom haben wir bereits an anderer Stelle gesprochen. Aber es gab in den letzten Wochen allemal interessante Headlines rings um Spiele, Spieleentwickler und die Spielebranche. In dieser Folge gibt es gleich 9 Themen, die allesamt ein wenig kürzer abgehandelt werden als sonst vielleicht. Hoffentlich ist das in eurem Sinne, aber bei der aktuellen Nachrichtenlage sticht einfach die Vielfalt der Meldungen hervor. Da gab es Entlassungen, es gab Enttäuschungen, es wurden Studios gekauft, spontane Deals auf der Gamescom gemacht und es gab Bewegungen im Übernahmepoker zwischen Microsoft und Activision. Und was? Ubisoft ist involviert? Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Sendung. Entlassungen beim The Callisto Protocol-Entwickler Striking Distance Studios. Heute beginnen wir die Magazinthemen mal mit allerlei, eher schlechten Nachrichten und steigern uns dann langsam etwas in Richtung positiver Meldungen. Los geht es mit Entlassungen. Und die vermeldete unter anderem, ja, es gibt noch mehr, das vor 4 Jahren gegründete Entwicklerstudio Striking Distance Studios, dessen Erstlingswerk, das Sci-Fi-Horrorspiel The Callisto Protocol, Ende 2022 erschien. Es wandelte auf den Spuren des Klassikers Dead Space. Das Team besteht gar aus einigen Veteranen, die bereits genau an der Vorlage gearbeitet haben, aber am Ende war es nicht der erhoffte Erfolg, weder kommerziell noch bei den Kritikern. Auch André und mich ließ das am Ende dann doch etwas enttäuscht und kalt zurück, obwohl es durchaus Qualitäten hatte. Und nun gab es die Konsequenzen dieses, Scheiterns. Am 1. August beobachtete der Twitter-User @TaylorBoulet, dass gleich mehrere Entwickler zeitgleich ihre LinkedIn-Profile updateten und davon schrieben, dass es ihr letzter Tag beim Studio sei. Einen Tag später bestätigte auch Publisher Krafton, der The Callisto Protocol finanziert hat, dass es Entlassungen gab. Zitat: Striking Distance Studios und Krafton haben strategische Änderungen implementiert, welche die Prioritäten neu ausrichten, um in einer besseren Position für gegenwärtigen und zukünftigen Erfolg zu sein. Leider haben diese Änderungen 32 Angestellte betroffen. Die Würdigung der unschätzbaren Beiträge jedes ausscheidenden Teammitglieds durch materielle Unterstützung in Form von Arbeitsvermittlungsdiensten und sinnvollen Abfindungspaketen hat für uns in diesem schwierigen Moment oberste Priorität. Zitat Ende. Tja, wenn das nicht mal Konzernsprech in Reinform ist, ne? Also zusammengefasst, The Callisto Protocol war kein großer Erfolg. Nun mussten 32 Mann beim Studio gehen, ca. 20%, also wenn man davon ausgeht, dass bislang etwa 150 Mann dort arbeiteten. Eine Zahl, die vor etwa 1,5 Jahren kommuniziert wurde. Aber nicht nur kleine Studios ließen in den letzten Wochen federn. Embracer auf Sparkurs schließt erstes Studio. Vor einigen Ausgaben im Juni, da hatten wir bereits den großen Business-Flop hinter den Kulissen des skandinavischen Publishing-Giganten Embracer behandelt. Da platzte in letzter Sekunde ein sicher geglaubter Milliardendeal und plötzlich stand die Finanzierung des Ladens nicht mehr so wie gedacht. Es würde Einschnitte geben, Umstrukturierungen und die ersten fanden nun statt. Zunächst schüttete der Konzern im Juli schnell noch 80.000 neue Aktien aus. Damit konnte man etwa 170 Millionen Euro einnehmen. Ziel sei es laut der Firmenleitung, die Schuldenlast bis Ende des Fiskaljahres 2023-24, das dürfte Ende Juni 2024 der Fall sein, auf unter 672 Milliarden Euro zu drücken. Im März dieses Jahres lag die Gesamtsumme der Schulden im Embracer-Konzern noch bei 1,31 Milliarden Euro. Es ist also noch ein weiter Weg und die paar neu ausgestellten Aktien allein werden es nicht bringen. Das bringt uns zum 8. August. Da wurde kommuniziert, dass Embracer das hauseigene dänische Studio Campfire Cabal schließen würde. Gegründet wurde es gerade mal im September letzten Jahres. Gründer und Leiter war Jonas Wäver, der einst bei Logic Artists diese Taktik-Rollenspielreihe Expeditions schuf. Zuletzt war da Expeditions Rome Anfang 2022, das Dom wohl wirklich mochte. Spannende Randnotiz: Logic Artists löste sich nach dem Release des Rome-Serienteils mehr oder weniger auf. Ein Teil der Devs ging unter THQ zu Campfire Cabal, der Rest zu dem neu gegründeten Dynasty Studios, die, Trommelwirbel, irgendein NFT-Game planten. Oh Mann, jedenfalls sollte Campfire Cabal laut THQ Nordic hochwertige, narrativ fokussierte Rollenspiele entwickeln. Außerdem sollte die Expeditions-Reihe zukünftig auch durch dieses Studio weitergeführt werden, denn da hat THQ Nordic die Rechte dran und das gehört auch zum Embracer-Konzern. Am Ende aber wird das alles nix. In einem Statement erklärt ein Studiosprecher, dass das eine rein finanziell motivierte Entscheidung gewesen sei, die nichts mit der Arbeit des Studios zu tun hätte und dass man immer noch irgendwie hofft, am Ende das Team doch noch irgendwie weiter arbeiten zu lassen. Von THQ Nordic gab es keinen weiteren Kommentar zum Sachverhalt. Es ist zu befürchten, dass das nur der erste von vielen Fällen ist, in denen Embracer den Rotstift ansetzt, um sich aus seiner Finanzmisere zu befreien. Immerhin, die Mitte August veröffentlichten Quartalszahlen von Embracer, die waren ganz okay. Endlich wieder Profit. Umsatz stieg fast 50% im Vergleich zum Vorjahr. Remnant 2 und Dead Island 2 verkauften sich wohl ganz gut. Aber CEO Lars Wingefirst, der mahnte gleichzeitig, Zitat, eine schmerzliche Folge des Programms ist, dass uns eine Reihe talentierter und engagierter Teammitglieder verlassen haben oder noch vor Ende des Haushaltsjahres verlassen werden. Wir verstehen und respektieren, dass dies eine schwierige Zeit für alle Betroffenen ist. Zitat Ende. Das klingt also definitiv so, als wäre die Zeit des Rotstifts noch lange nicht vorbei. BioWare trennt sich von 50 Mitarbeitern. Am 23. August dann gab es einen Update-Blog-Eintrag auf der BioWare-Website. Darin hat Gary McKay, der Leiter des Rollenspielstudios unter dem EA-Konzern, eine schlechte Nachricht für seine Fans. Er hat keine Updates zum in Entwicklung befindlichen Dragon Age Dreadwolf dabei. Dafür gibt es Neuigkeiten, die das Studio selbst betreffen. Er beschreibt, dass sich BioWare verändern müsse, hin zu einem agileren, besser fokussierten Studio, um in der sich rasch entwickelnden Branche weiter zu florieren und den Ansprüchen kommender Projekte zu genügen. Es gehe darum, Entwicklern schnellere Iterationen zu erlauben, mehr Kreativität zu ermöglichen und so eine klarere Vision davon zu schaffen, worum man eigentlich arbeitet, bevor die Entwicklungsarbeiten wirklich Fahrt aufnehmen. Klingt ein bisschen verdächtig, nicht wahr? Und im nächsten Abschnitt kommt's, Zitat, um dies zu erreichen, befinden wir uns in einer Position, in der Veränderungen nicht nur notwendig, sondern unvermeidlich sind. So schwer es auch fällt, dies zu sagen, bedeutet das Überdenken unseres Entwicklungsansatzes unweigerlich, dass wir unser Team neu organisieren müssen, um den sich ändernden Bedürfnissen des Studios gerecht zu werden. Als Teil dieses Übergangs werden wir etwa 50 Stellen bei BioWare streichen. Es ist sehr schmerzhaft und demütigend, das zu schreiben. Wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass der Prozess mit Einfühlungsvermögen, Respekt und klarer Kommunikation abläuft. Zitat Ende. Er schreibt dann, dass man bewusst nun handle, wo es innerhalb des EA-Konzerns viele freie Stellen für betroffene Mitarbeiter gäbe und dass man einen Plan erarbeitet habe, wie man besser storygetriebene Singleplayer-Erfahrungen schaffen, den Erfolg des neuen Dragon Age sicherstellen und auch das nächste Mass Effect zum Erfolg machen könne. Die Arbeiten an Dragon Age laufen nun weiter. Giant Bomb-Redakteur Jeff Grubb hat hier einige Tage später allerdings ein paar Gerüchte aufgeschnappt, dass sich der Release wohl intern bereits mehrmals verschoben habe und nun wohl noch weiterhin verschoben würde, und zwar bis Ende 2024 oder gar 2025 hinein. Außerdem, so McKay, würde ein Kernteam aus Studio-Veteranen die Pre-Production-Arbeiten für ein neues Mass-Effect-Spiel bereits jetzt leiten. Tja, und das ist die Geschichte. 50 Mann gehen bei BioWare. Es dürfte ebenfalls wie bei Striking Distance Studios um die 20% des Studios ausmachen. Eine pikante Story am Rande, die ein bisschen zu klein ist, um ein extra Fass aufzumachen. Zeitgleich gibt es EA die Zusammenarbeit mit dem Playtesting-Dienstleister Keywords auf. Das ist ein großer, naja, Zulieferer oder so ein Outsourcing-Dienstleister für alle möglichen Games-Produktionen und bietet eben dieses QA-Testing an. Qualitätssicherung, Quality Assurance, wo unfertige Spielversionen auf alle möglichen Bugs und Probleme abgeklopft werden. Im Sommer 2022 gab es da wohl in einem Teil der Keywords-Studios die Gründung einer Gewerkschaft. Und genau mit diesem nun gewerkschaftlich organisierten Playtest-Dienstleister konnte EA keine neue Einigung erreichen. Der bisherige Vertrag läuft also zum 27. September dieses Jahres aus. Nicht gerade tolle Umstände für die Produktion von AAA-Games, würde ich sagen. Und zurück zur BioWare-Geschichte. Ganz erhellend finde ich in der Kommunikation übrigens zum einen das indirekte Eingeständnis, dass den jüngeren Spielen der klare Fokus fehlte in der Entwicklung, dass die Entwickler eben nicht vorab wussten, woran sie arbeiten werden. Das ist gerade bei BioWares gescheiterten Service-Game Anthem so deutlich. Und das Studio sieht sich nun als Schöpfer von storygetriebenen Singleplayer-Erfahrungen. Das wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Mehrspielermodi, MMO-Elemente, As-a-Service-Systeme waren der letzte Schrei. Aber offensichtlich hat Respawn Star Wars Jedi-Reihe so gut funktioniert, dass die EA-Führung sich nun wieder auf die guten alten Kompetenzen seiner Studios besinnt. Vielleicht besteht ja noch Hoffnung für BioWare. Square Enix enttäuscht von Final Fantasy 16 Verkaufszahlen. Ah, der gute alte Running Gag geht weiter. Square Enix erzielt mit einem Spiel Millionenverkäufe, ist aber dennoch unzufrieden. So erging es den Tomb Raider-Spielen, so erging es den Hitman-Spielen, so erging es den neueren Deus Ex-Spielen. Tja, und nun kotzt sich der Konzern auf die eigenen Schuhe und ist von einer internen Produktion aus Japan ebenso enttäuscht. Final Fantasy 16. Im Rahmen eines Finanzberichts am Freitag, dem 4. August, zeichnet sich derzeit ein düsteres Bild des Games-Geschäfts für Square Enix. Die Profite sanken um fast 80%. Final Fantasy half da auch nicht, das Ruder rumzureißen. In einer Telefonkonferenz erklärte Präsident Takashi Kiryu, dass das Spiel die hochgesetzten Erwartungen des Konzerns nicht erfüllen konnte. Man sieht hier die langsame Verbreitung der PS5-Konsole als limitierenden Faktor und hofft, das Spiel in Zukunft noch besser unter PS5-Besitzern zu verkaufen. Immerhin beharrt Square Enix weiterhin auf seinem Finanzausblick, erwartet also keine massiven Umsatz- oder Gewinneinbrüche in langfristiger Natur, so wie etwa Embracer gerade. Dennoch kam das alles eher schlecht an. Ein Analyst von Citigroup schrieb, Zitat, die Profitabilität der Final Fantasy Marke wird schwächer und Verbesserungen werden Zeit benötigen. Zitat Ende. Als Reaktion stürzte die Aktie von Square Enix am darauffolgenden Montag gehörig ab. Innerhalb des Handelstages gab es ein Minus von phasenweise minus 15% und auch in den darauffolgenden Tagen gab es immer wieder kleinere Minuskurse. Derzeit wird Square Enix für etwa 34 Euro pro Aktie gehandelt. Vor dem 4. August waren es eher so um die 40 Euro oder mehr. Microsoft will Digitalstore der Xbox 360 im nächsten Jahr abschalten. Am 17. August gab Microsoft seine Abschaltpläne für den Store der Xbox 360 bekannt. Ab 29. Juli 2024 würde es nicht mehr möglich sein, im Store Spiele oder DLC für Xbox 360 zu erwerben. Wie bei anderen Digital-Store-Abschaltungen der letzten Jahre, wir denken an 3DS, an Wii U, an PS3, an PSP, sind bereits gekaufte Spiele und Inhalte auch nach dem Termin verfügbar und herunterladbar. Wenn man die bereits in der Bibliothek hat, nur wird man eben keine Neukäufe mehr tätigen können. Allerdings wird Microsoft in dem Zug auch die Film- und TV-App von Xbox 360 komplett entfernen. Filme und Serien gibt es dann nicht mehr auf der Konsole. Wer gekaufte Filme und Serien dann weiter gucken will, der braucht dann dazu einen Windows 10 PC oder mindestens eine Xbox One. Ein kleiner Trost bei der ganzen Angelegenheit ist die solide Rückwärtskompatibilität des Xbox-Ökosystems. Hunderte Xbox 360-Spiele, die kompatibel zu Xbox One oder Xbox Series sind, können weiterhin auf den neuen Konsolen gekauft und gespielt werden. Freilich, das sind nicht alle, aber immerhin viele. Der Online-Mehrspieler auf Xbox 360 ist von der Umstellung übrigens nicht betroffen und wird zunächst weiterlaufen wie gewohnt. Rockstar kauft GTA-Modding-Team. Nach all diesen eher negativen Nachrichten nun mal ein paar eher positive Meldungen oder in diesem Fall eine echt überraschende. Wer den Umgang von Rockstar Games mit Modern kennt, der dürfte davon besonders überrascht sein, denn während der US-Spielehersteller gerne mal Abmahnungen und Privatermittler auf Modder von GTA und Co. hetzt, hat nun Rockstar kurzerhand ein Modding-Team gekauft. Am 11. August postete das Team von cfx.re im Forum des Projekts, dass man nun offiziell Teil von Rockstar Games geworden sei. Und gleichzeitig gab es bei Rockstar Games einen Blogpost, in dem der Spielehersteller ein Umdenken beim Thema Mods beschreibt. Man habe beobachtet, wie sich insbesondere RP-Server für Red Dead Redemption 2 oder GTA 5 großer Beliebtheit erfreuen und kurzerhand mit cfx.re die Hersteller zweier sehr populärer Modding-Frameworks und Communities offiziell an Bord geholt. Es geht hierbei um das Phänomen des Real-Life-Roleplay im Rahmen von Open-World-Spielen. Teilnehmer an dieser Sorte Rollenspiel zocken auf gemoddeten Servern und mit diversen Inventar- und Gameplay-Mods installiert, meist auch noch durch externe Websites unterstützt. Und sie ignorieren das eigentliche Gameplay dieser Spiele, so etwa GTA 5 oder auch Arma 3, sondern die spielen darin ganz Alltägliches nach. Sie gehen Berufen nach, sie spielen Polizist, Krankenwagenfahrer, Taxifahrer oder auch Bürgermeister. Es wird viel per Voice-Chat kommuniziert, alle Teilnehmer spielen eine Rolle und bleiben in dieser Rolle. Es ist ein wenig wie dieses LARPing-Phänomen, nur dass eben keine Gruppe Nerds Fantasy-Welten im echten Leben nachempfindet, sondern das echte Leben in einer Videospielwelt. Und Rockstar Games scheint erkannt zu haben, dass hier eine begeisterte, treue Community lauert, die man vielleicht nicht wegklagen sollte, sondern die man bedienen kann. Ich sag's mal ganz zynisch, hier kann man Geld verdienen. Das freut mich dennoch erstmal, denn es legitimiert das, was die RP-Fans mit Red Dead 2 und GTA 5 tun. Sie müssen sich nun keine Sorgen machen, eines Tages vor gesperrten Servern und abgeschalteten Foren zu stehen, weil es eben einem Rockstar-Anwalt nicht gefiel, was da lief. Und sie können darauf hoffen, dass RP-Spielvarianten und Mods in GTA 6 dann vielleicht langfristig noch robuster funktionieren und besser für ihre Ansprüche funktionieren. Ich denke aber, es wäre naiv anzunehmen, dass das ohne irgendeinen Preis daherkommen würde. Zum einen dürfte Rockstar den cfx.re-Team, die derzeit eben Tools, Mods und Communities für Red Dead Redemption 2 und GTA 5 RP anbieten. Sie dürften diesem Team so einige harte Regeln und Grenzen setzen und zum anderen dürften RP-Spieler in Zukunft sicher auf die eine oder andere Art und Weise monetarisiert werden. Vielleicht als Abo, vielleicht mit einem RP-DLC, wir werden es sehen, ich bin aber ziemlich sicher, irgendwie wird da was kommen. Transaktion abgeschlossen, Angry Birds Entwickler Rovio gehört nun Sega. Ganz kurz ein kleines Update zur Übernahme des Mobile-Entwicklers Rovio durch Sega. Das am 17. April von der Sega Semi-Gruppe gemachte Übernahmeangebot ans finnische Studio wurde einvernehmlich angenommen und seit dem 18. August ist der Deal nun abgeschlossen und Rovio Teil des japanischen Konzerns. Ich berichtete damals über diesen Beginn des Prozesses, über eine freundliche Übernahme sozusagen, wo es um das Aufkaufen der Rovio-Aktien durch Sega ging, aber eben mit dem Segen des Aufsichtsrates. Umgerechnet 706 Millionen Euro zahlte Sega Semi für die ausstehenden Aktien des Unternehmens und konnte es damit schlucken. Rovio verschwindet damit von der Börse und wird zukünftig, so ist es zumindest der Plan, Sega helfen, den ach so spannenden und potenziell gewinnträchtigen Mobile-Markt zu erschließen. Naja, ich rechne fest mit einem Angry Birds trifft Sonic Spin-off-Game in unter einem Jahr. Nach Gespräch auf Gamescom, Baldur's Gate 3 kommt dieses Jahr auf Xbox. Eine interessante Wendung gab es in der Gamescom-Woche bei der Causa Baldur's Gate 3. Das Spiel ist vor einigen Wochen für PC erschienen, es kommt bald für PS5 und eigentlich war die Fassung für Xbox Series Modelle auf erstmal unbestimmte Zeit verschoben. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass das Spiel zunächst nicht für Xbox kommen wird und rasch stellte sich raus, dass das Team hier vor technischen Hürden stand. Konkret ist es der Splitscreen-Modus, der es zwei Spielern erlaubt, gemeinsam zu zocken. Der würde auf der technisch schwächeren Xbox Series S einfach nicht befriedigend implementierbar sein. Und Spiele für Xbox Series Modelle, die müssen halt auf beiden Plattformen inhaltlich gleich sein. Ja, das kann sein, dass auf der Xbox Series X das Spiel mit einer höheren Auflösung, höhere Framerate und besserem Raytracing läuft und auf der Series S halt bloß in 1080p oder 1440p und 30 Frames. Das ist erlaubt, aber inhaltlich sich unterscheiden? Tja, doof. Also gab es erstmal nur PS5 und PC-Fassungen, die offiziell angekündigt, vorverkauft und auf den Weg gebracht wurden. An diesem und an anderen Beispielen entfachte sich auch immer wieder mal diese Debatte darum, dass die schwächere Xbox Series S eine Art Bremsklotz für die Ambitionen der Entwickler darstellt. Dass die sozusagen gar keine richtig geilen Next-Gen-Spiele für Series X planen können, da die Spiele dann ja auch auf der schwächeren Series S okay laufen müssen. In der Causa Baldur's Gate 3 gab es jedenfalls nun die Wendung, und zwar durch gutes altes Vitamin B. Sven Winke, Studiochef des Entwicklers Larian, traf auf der Gamescom den Xbox-Chef Phil Spencer und die beiden klärten das kurzerhand. Am 24. August schrieb Winke dann auf Twitter, Zitat, "Ich bin super froh bestätigen zu können, dass wir nach meinem Treffen mit Phil Spencer gestern eine Lösung gefunden haben, die es uns erlaubt, Baldur's Gate 3 noch dieses Jahr zu Xbox-Spielern zu bringen. Das ist etwas, auf das wir ganz schön lange hingearbeitet haben." Zitat Ende. Wie die Lösung aussieht, erklärt Winke ebenfalls, Splitscreen-Koop wird es nur für die Series X geben. Dieses Feature fällt weg, sobald man das Spiel auf der Series S spielt. Es wird dafür aber Cross-Save und Cross-Progression zwischen Steam- und Xbox-Versionen des Spiels geben. Schön. Ein kleiner Kompromiss ermöglicht einem der erfolgreichsten Spiele des Jahres den zügigen Xbox-Release. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass dieses Spiel dieses Jahr auf der Xbox Series kommen könnte. Und ich denke, mit dem Wegfall eines Nischenfeatures können Series S-Besitzer leben. Spannend ist nun allerdings, ob das jetzt die große Ausnahme war oder ob dieser Fall die Regeln für die Spieleveröffentlichung für Series S und Series X dauerhaft aufweicht. Wird es zukünftig okay sein, gewisse Features und Modi nur für Series X-Versionen anzubieten? Wird die Series S auf lange Sicht zum hässlichen Endline beider Konsolen und bekommt regelmäßig die objektiv schlechteren Spieleversionen verpasst? Ich mag es nicht ganz glauben, dass Microsoft das zulassen würde, aber ich bin neugierig, ob dahinter den Kulissen nicht längst die nächsten Studio-Bosse den Kontakt zu Phil Spencer suchen und das Gespräch so in der Art beginnen wie: "Hey Phil, hör mal, du hast doch dem Sven hast du doch für Baldur's Gate 3 diese kleine Ausnahme erlaubt. Hör mal, wie wäre das denn, wenn du für uns vielleicht auch mal ein Auge zudrückst, hm?" Microsoft tritt Cloud-Rechte für Activision-Titel an Ubisoft ab. Es geht heiter weiter mit Neuigkeiten zum Übernahmedeal von Microsoft und Activision. Wir erinnern uns, dass die britische Wettbewerbsaufsichtsbehörde CMA vor allem ein Problem mit den geplanten Mega-Fusionen hat. Dieses neue Microsoft hätte eine total dominierende Marktstellung im jungen Markt des Cloud-Gaming. Daran hängt sich die Kritik der CMA auf, deswegen stimmen sie diesem Deal nicht zu. Es stand nun im Raum, dass Microsoft wohl seine Cloud-Sparte im Vereinigten Königreich kurzerhand verkaufen würde. Doch es kam ganz anders. Am 22. August verkündete Ubisoft, ja genau Ubisoft, dass man einen Deal mit Microsoft abgeschlossen habe. Ubisoft habe nun die Cloud-Streaming-Rechte für alle Activision Blizzard Spiele, die es bis jetzt gibt und die in den kommenden 15 Jahren erscheinen werden. Via Ubisoft Plus Multi-Access könnten dann Spieler mit einem Ubisoft-Account Activision-Spiele wie eben Call of Duty, Diablo und Co. auf PC, auf Xbox oder via Amazon Lunas Cloud-Streaming-Dienst streamen. Für PlayStation wird es dann die Möglichkeit via Ubisoft Classics geben. Ne, das ist derzeit eher ein kleiner Katalog an Ubisoft-Spielen, die man mit Sonys teureren PS Plus-Abo-Stufen kostenlos dazu erhält. Irgendwie wird hier Ubisoft also auch das Streaming von Activision-Titeln anflanschen. Und dazu kommt noch mehr. Ubisoft wird außerdem Lizenzrechte an allen Activision-Spielen an weitere Cloud-Gaming-Firmen, Dienstleister und Konsolenhersteller vergeben können. Ubisoft scheint also relativ viele Freiheiten beim Vertrieb der Activision-Games in der Cloud zu haben. Der Deal gilt ab dem Zeitpunkt, wo Activision Blizzard King und Microsoft erfolgreich fusionieren und gilt unbefristet. Ubisoft tätigte im Gegenzug übrigens eine einmalige Zahlung in nicht bekannter Höhe an Microsoft und könnte zukünftig wohl auch einen gewissen Beitrag an Microsoft zahlen, um diesen Deal aufrechtzuerhalten. Da ist nichts bekannt. Branchenanalyst Michael Pachter sieht hier übrigens ein sehr windiges Konstrukt, das auf dem Papier zwar die Bedenken der CMA anspricht, aber in Realität gar nichts am Status quo ändern dürfte. Er spekuliert, dass Microsoft schlichtweg bei Ubisoft die Lizenzen für das Streamen von Activision Games für den Game Pass erwirbt. Vielleicht für einen Geldbetrag, der etwas höher ist als der, den Ubisoft für all diese Streaming-Rechte zahlt. Und so wird lediglich viel Geld umhergeschoben. Ubisoft verdient eine kleine Summe, ohne groß etwas tun zu müssen. Und am Ende sind die Activision Games nun doch im Game Pass. Und Microsofts Position im Cloud-Gaming-Markt bleibt dominant. Aber das sind nur Spekulationen. Spannende halt. Drum verlinke ich auch den entsprechenden Twitter-Thread wie alle anderen Quellen für diese Sendung im Artikel zu dieser Folge auf der Pod-Website www.gamespodcast.de. Schaut's euch ruhig mal an. Kommen wir zum Abschluss der Sendung nun zur feierlichen Verlesung der Release-Termine, wie immer ohne Gewähr, und weil ich in der letzten Sendung ja bereits den gesamten August ins Visier für dieses Segment genommen habe, nur noch ganz kurz die August-Termine und danach etwas ausführlicher die paar September-Dinger. Es ist immer noch Sommerloch. Also am 29. haben wir das Narrativ-Tauchabenteuer Under the Waves für PC, Xbox und PlayStation. Am gleichen Tag das Coming-of-Age-Adventure Goodbye Volcano High für PC und PlayStation. Dann noch das Koop-Hüpfspiel Trine oder Trine 5 am 31.8. für alle Plattformen. Und danach, nicht so viel, aber hier und da gibt's schon Neues. Baldur's Gate 3 kommt am 3. September auf die PS5. Spannend wird dabei, wie gut das Ganze läuft. Insbesondere, weil der dritte Akt des Spiels ja selbst moderne PCs in die Knie zwingt. Wird die PS5-Fassung dann auch zur Ruckelorgie verkommen? Wie schnell werden wir das wissen, soweit wie man dazu Überprüfung spielen muss? Denn wenn die Technik stimmt und die Steuerung per Gamepad nicht schlimm nervt, dann ist es ein verdammt gutes Spiel für PS5-Besitzer. Siehe auch unsere andauernde Besprechung der PC-Fassung. Am 5. September gibt es ein hübsch anzusehendes kleines Indie-Spiel, Chants of Sennar, S-E-N-N-A-A-R, für PC. Das ist in einem Cell-Shading-Look gehalten und entführt euch in eine mysteriöse Gesellschaft, die in einem Turm lebt, aber wo lauter Sprachbarrieren existieren. Ihr spielt einen mysteriösen Besucher, der diese Grenzen einreißt, indem er allerlei Puzzles löst, Worte entziffert und Verständnis streut. Der Turmbau zu Babel, also als Indie-Game, das sieht ganz nett aus. Am 6. September dann Starfield für Xbox Series und PC im Game Pass, also für Abonnenten in Anführungszeichen kostenlos. So manche von euch werden aber dennoch extra Kohle ausgeben, um mittels der teureren Premium-Edition schon am 1. September spielen zu können. Ich würde ja tippen, dass sich das eher wenig lohnt, weil es in den ersten Tagen sicher Serverprobleme und Bugs geben könnte, aber hellsehen kann ich nun auch nicht. Starfield jedenfalls ist Bethesdas großes, neues Sandbox-Rollenspiel mit Science-Fiction-Szenario, mit viel Freiheit, mit vielen Planeten, mit Basenbau, mit Begleitern, mit Raumschiffbau, mit Skills, mit Perks und ach, ein Riesenbrett von Spiel. Der Hype-Level ist derzeit ordentlich. Mal sehen, ob Microsoft endlich mal mit einem First-Party-Titel so richtig abliefern kann. Am Tag darauf, dem 7.9., erscheint dann, haltet euch fest, der Offroad-DLC zum Autobahn-Polizeisimulator 3 für PC, PlayStation und Xbox. Und ja, ich nehme es nur zum Spaß in die Liste, weil es wenig Releases gibt. Die Reihe ist seltsam, die ist nicht gut, das ist auch nicht wirklich totaler Mist, aber es ist halt einfach spielgewordene Langeweile, es sei denn, man will unbedingt als Autobahn-Polizist Rollen spielen und pfeift auf Stimmung, Technik. Oder naja, Spannung. Und nun kommt ein Offroad-DLC, der ein herrliches Paradox aufmacht. Wenn es ein Autobahn-Polizeisimulator ist, wie kann es dann Offroad gehen? Das wäre ja dann der Feldweg-Polizeisimulator. Zuletzt, und ihr merkt, wir sind echt immer noch hart im Sommerloch, eins dieser jährlichen Sportspiele. Es kommt NBA 2K24 für alle Plattformen. 2Ks neueste Basketball-Simulation mit den aktuellen Lizenzen, Spielern, Stadien und sicher erneut einer schamlos dreisten Monetarisierung mittels Mikrotransaktionen und Glücksspielelementen. Tja, und das war's auch schon. Ich melde mich jetzt, so wie es aussieht, gemeinsam mit dem Sommer ab. Es wird kühler und nasser in den kommenden Wochen, aber ach, ihr seid Gamer, ihr packt das sicher wunderbar. Viel Spaß also beim Zocken all der großen Spiele der vergangenen und der kommenden Wochen. Ich hoffe, der Starfield-Launch flutscht für euch und ihr habt eine gute Zeit mit euren Games, mit euren Hobbys und euren Lieblingsmenschen. Wenn ihr nebenher auch noch den einen oder anderen Podcast von uns hören würdet, dann fänden wir das wirklich toll, denn ihr zählt zu unseren Lieblingsmenschen. Ohne euch gäbe es dieses Projekt nämlich gar nicht. Tausend Dank also für eure Unterstützung. Das nächste Magazin gibt es dann planmäßig am 8. September. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin.